Wir sind bis zum Schluss von Kapitel 8 gekommen und haben gesehen, ein direkter Mordanschlag auf den Herrn hatte stattgefunden. Und dann sagt eben der Bibeltext, dass der Herr Jesus weggegangen ist. Und der Mehrheitstext führt dort noch hinzu, Jesus verbarg sich aber und ging aus dem Tempel hinaus, hindurchgehend durch ihre Mitte. Ja, das ist dann im Mehrheitstext auch noch so. Also er konnte durch die Leute dazwischen hindurchgehen. Niemand konnte ihn aufhalten. Die Zeit war noch nicht da. Und dann sehen wir den direkten Zusammenhang mit Kapitel 9. Der Herr kommt da aus dem Tempel heraus und dann kommt das neue Thema, der Blindgeborene. Aber bevor wir da näher darauf eingehen, möchte ich noch eine Gegenüberstellung machen zwischen dem Gelähmten in Johannes 5 und der Ehebrecherin in Johannes 8. Der Gelähmte wurde geheilt im Zusammenhang mit Laubhütten 30 und hier Laubhütten 31. Dort ging es um einen Mann, hier um eine Frau. Der Gelähmte hatte gesündigt, diese Frau hatte gesündigt. Und der Jesus sagte dem Gelähmten nach der Heilung, sündige nicht mehr. Und der Jesus sagt dieser Frau, nach der Heilung. Ja, denn das war ja eine Wiederherstellung von einem furchtbaren Fall. Da sagt er, sündige nicht mehr. Es gab einem Gelähmten ein ganz persönliches Gespräch des Herrn Jesus mit ihm im Tempel und auch ein ganz persönliches, kurzes Gespräch mit dieser Frau im Tempel. Diese Begegnung mit dem Herrn Jesus fand statt lange nach der Sünde bei dem Gelähmten. Denn es war eine Periode von 38 Jahren, bis die Wende kam. Und hier sehen wir im Kontrast dazu, dass diese Begegnung stattfand unmittelbar nach der Sünde. Sie wurde auf der Tat ertappt, wurde zum Herrn gebracht. Es ging jetzt darum, wie soll mit ihr verfahren werden. Und dann in der darauf folgenden Rede und den Dialogen in Kapitel 8 mit der Führerschaft, da spielt das Thema Richten eine große Rolle in Johannes 5. Der Jesus zeigt, wie der Vater ihm das ganze Gericht übertragen hat. Und auch hier in Johannes 8, was wir jetzt so Vers für Vers angeschaut haben, geht es ganz ausführlich um das Thema Richten und um das gerechte, wahre Gericht. Ja? Und wir haben gesehen in Johannes 5, wie wichtig das Thema der 2 und 3 Zeugen war. Und der Jesus hat klar gemacht, dass er nicht einfach von sich zeugt und keine Bestätigung da ist, sondern Johannes der Täufer war ein wesentliches Zeugnis. Und dann auch seine Werke und auch der Vater und auch die Heiligen Schriften. Also nicht nur das Minimum von 2 Zeugen, sondern 2 mal 2 Zeugen. Aber auch in dem Abschnitt von Johannes 8 haben wir gesehen, wie der Jesus wieder darauf zurückkommt, auf das Thema, dass er Zeugnis hat, nämlich von dem Vater. Und dass damit das Mindestzeugnis 2 Zeugen bereits gegeben ist, nämlich er selbst und der Vater. Es ging ganz ausführlich in Johannes 5 um das Thema der Ehre des Sohnes und dass alle den Sohn ehren sollen, wie sie den Vater ehren. Und wir haben gesehen in Johannes 8, genauso geht es darum. Und es geht darum, wie der Jesus verunehrt wurde, auf die schrecklichste, lästerliche Art und Weise. Aber der Jesus macht deutlich, dass er die Ehre des Vaters sucht. Und in beiden Fällen sehen wir ganz großstrahlend das Thema Gnade. Bei dem Gelähmten im Haus der Gnade, Bethesda, oder Bethesda, wie man das ausspricht, auf Hebräisch und Aramäisch. Dann sehen wir die Gnade, die möglich ist, auch bei einem solch, nach einem solch tiefen Fall, wie bei dieser Ehefrau, die Gnade für einen Neuanfang, Wandel im Licht, des Lichtes der Welt. Die Heilung und die Begegnung mit dem Gelähmten fand statt am Sabbat. Und hier haben wir gesehen, das fand statt am achten Tag des Laubhüttenfestes. Und das ist eben ein Fest, Sabbat. Sabbat, Sabbat. Also nicht ein Wochentags-Sabbat, sondern man spricht dann von einem Festtags-Sabbat, wo das gleiche Gebot der Ruhe, keine Arbeit, gilt. Ja, und da stellt sich noch die Frage, darf man am Sabbat einen Gefangenen abführen? Ja, das wäre auch noch etwas, was man diskutieren könnte, ja? Und weiter sehen wir, wie in Johannes 5 der Herr Jesus eben ein anderes Urteil hat über was der Sabbat ist. Und hier sehen wir auch, wie der Herr Jesus ein anderes Urteil hat, was eben diese Frau anbetrifft, wie da zu verfahren ist nach dem Gesetz. Also ein anderes Urteil über, wie muss man handeln nach dem Gesetz. Wir haben gesehen, in Johannes 5 spielt der Titel der Sohn des Menschen, dieser Messias-Titel, eine große Rolle, aber eben auch hier. Und dreimal haben wir in Johannes 5 ein solches Amen, Amen-Wort gefunden. Und auch hier in Johannes 8 dreimal Amen, Amen. Ein sehr wichtiges Thema in Johannes 5 ist, dass der Herr Jesus den Vater im Himmel nennt, Avi, mein Vater. Und das wird als zweiter Grund genommen, um ihn eben töten zu können, weil er sich Gott gleich machte, Gott seinen eigenen Vater nennend. Und auch in Johannes 8 ging es wieder darum, dass der Herr Jesus den Vater nennt, mein Vater. Beim Gelähmten sagt der Herr Jesus, geh umher. Und bei der Ehebrecherin sagt er, geh hin. Also auch da sehen wir, der Heilige Geist wollte, dass man diese Geschichten vergleicht und eine Geschichte wirft dadurch Licht auf die andere. Wir kommen jetzt zu Johannes 9 mit dem Blindgeborenen und haben bereits gelesen, wie der Herr Jesus hinausging aus dem Tempel. Hier sehen wir die Südmauer des Tempels vor 2000 Jahren. Mit hier dem Dreifachtor für die Priester. Dann gibt es ein Gebäude für den kleinen Sanhedrin und ein öffentliches Ritualbadhaus und daneben eine riesige Treppe, 64 Meter breit, um die großen Volksmengen zu empfangen, wenn sie über den Haupteingang zum Tempel gingen. Das war ein Doppeltor, genannt die Schöne Pforte. Und diese schöne Pforte liegt, wie ich schon erklärt habe, auf einer Linie mit dem Schaftor im Norden, nahe beim Teich Bethesda. Und die Linie geht mitten durch den Felsen, der den Boden, das Fundament des Allerheiligsten bildete. Also da kam der Herr Jesus heraus und dann haben wir gesehen, wie er da vorüberging und einen Blindgeborenen sah. Ich lese nochmals Johannes 9, Vers 1. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Eine eigenartige Frage, nicht wahr? Und es fragen sich manche Leute, ja, haben die an Wiedergeburt geglaubt? So wie im Buddhismus und Hinduismus, jemand hat im früheren Leben schlecht gelebt und dann wird er wegen des schlechten Karmas dann eben als, sagen wir mal, als Ratte wiedergeboren. Ja? Ja, also hat er quasi im früheren Leben gesündigt und darum musste er nicht als Ratte, aber als Blindgeborener auf die Welt kommen. Nein, das ist heidnisches Denken. Aber man muss Folgendes wissen, im Talmud, im babylonischen Talmud, Nedarim 20a, wird die Ansicht von einem Rabbi vorgestellt, der sagte, dass ein Baby behindert geboren wird, wenn es vorher im Mutterleib eben besonders böse war. Und das sagt dort ein Yochanan ben Dahabai, aber in dieser Stelle wird ihm widersprochen. Also damit wir klar, das war nicht einfach die allgemeine Ansicht, aber diese Ansicht war vorhanden. Und darum fragen die Jünger, wie ist das jetzt? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und ich muss noch erklären, wie dann das aussah nach Ansicht von Yochanan ben Dahabai. Man lehrt im Judentum, dass, also im orthodoxen Judentum muss ich sagen, da lehrt man nicht, dass der Mensch völlig verdorben sei durch den Sündenfall. Das ist natürlich eine falsche Lehre. Denn schon das Alte Testament macht klar, David sagt das im Psalm 51, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Also das, was in Römer 5, ab Vers 12 gelehrt wird, die Erbsünde, nämlich nicht eine böse Tat, die vererbt ist, sondern eine böse Natur. Adam wurde zum Sünder durch den Sündenfall und von da an wurde von einer Generation zur anderen die sündige Natur weitergegeben und die wird im Neuen Testament genannt die Sünde in der Einzahl und auch das Fleisch. Das meint nicht das Fleisch des Körpers, das böse wäre, sondern eine böse Natur im Menschen drin. Und die wird genannt das Fleisch. Und im orthodoxen Judentum wird bis heute gelehrt, der Mensch habe im Mutterleib einen Drang zum Bösen und einen Drang zum Guten. Jetzer Ra und Jetzer Tov. Und wenn Jetzer Ra stärker ist im Mutterleib als Jetzer Tov, also der böse Drang stärker als der gute Drang, dann kann das Kind behindert geboren werden. Also, da spielt die Ansicht mit, dieses Baby war besonders böse. Böse als andere. Und übrigens, das ist auch die falsche Ansicht im Islam. Dort wird ja der Mensch auch nicht als ein verdorbener, gefallener Mensch gesehen, sondern einer, der im Prinzip durch seine eigene Wahl die Möglichkeit hat zum Guten oder zum Schlechten. Aber die Bibel lehrt, nein, der Mensch ist verdorben. Aber wichtig ist, diese Verdorbenheit bedeutet nicht, dass er keinen Willen hat, um, wenn Gott ihn ruft, zu entscheiden, ja oder nein. Das ist wichtig. Die völlige Verdorbenheit des Menschen bedeutet nicht, dass er quasi den Willen zur Bekehrung nicht haben kann, nicht hat, wenn Gott ihn ruft und zieht. Ja, das ist also der Hintergrund. Und die andere Ansicht war natürlich, die Eltern haben vielleicht gesündigt und dann war das die Strafe, dass sie ein behindertes Kind bekamen. Und der Herr Jesus antwortet in Vers 3, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Also der Herr Jesus macht hier klar, Leiden hat nicht einfach immer etwas mit einer direkten Sünde zu tun. Natürlich gibt es Leiden grundsätzlich erst durch den Sündenfall. Aber jetzt das Leiden im Leben eines einzelnen Menschen muss nicht zusammenhängen mit einer direkten Sünde, sondern es gibt auch Leiden einfach zur Ehre Gottes, damit eben die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Gott sollte verherrlicht werden, schließlich durch das Leben dieses Blindgeborenen. Man muss sich das überlegen. Wenn der nicht blind geboren wäre, dann hätte er nie das erlebt, was in Johannes 9 steht. Und dann durch die Evangeliumsverkündigung durch 2000 Jahre hindurch Millionen und Millionen von Menschen erreicht hat und ermutigt hat, nicht wahr? Aber das hat er alles nicht wissen können damals. Also, es gibt Leiden wegen Sünde, Johannes 5. Aber es gibt auch Leiden, damit Gott verherrlicht wird. Und wir werden das nochmals sehen in Johannes 11. Der Tod und dann die Auferstehung von Lazarus. Dort wird auch gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes sollte durch den Tod von Lazarus sichtbar werden. Das war ein furchtbares Leiden für diese Schwestern, ihren Bruder zu verlieren. Aber dieses Leiden hat sich gelohnt, denn schließlich wurde die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und wenn wir zum Beispiel schauen im Buch Hiob, die verschiedenen Prüfungen am Anfang, die waren auch da, um Gott zu verherrlichen. Denn in den ersten vier Prüfungen lesen wir im Anschluss, dass Hiob Gott die Ehre gab. Und er sündigte nicht, obwohl er nicht verstand, warum er so leiden musste. Und all seinen Besitz verloren hatte. Und seine 10 Kinder, die ihm so am Herzen lagen, für die er sich auch so priesterlich immer im Gebet eingesetzt hatte, er verstand das nicht und trotzdem konnte er sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dieses Leiden war zur Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt auch Leiden zur Erziehung und das wird uns erklärt in Hebräer 12, wo erklärt wird, die Gläubigen sind alle Kinder. Und Kinder werden erzogen. Und Erziehung bedeutet eben auch, dass man dann dabei traurig wird. Aber es ist, um uns im Glauben weiterzuführen. Also die Züchtigung Gottes im Leben eines Gläubigen ist dazu da, um uns eben weiterzubringen. Erziehung. Das ist Förderung. Ja. Und dann sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 12, dass er ein Leiden hatte und das war, damit er sich nicht überhebe. Das war präventives Leiden. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern damit er nicht sündigt. Und so kann das eben auch bei uns sein. Und jetzt sehen wir auch, wie übel die Schlussfolgerung der Freunde Hiobs war. Sie sagten, das ist alles wegen schwerer Sünde in deinem Leben, dass du so leidest. Nein, er hat gelitten unter anderem zur Herrlichkeit Gottes und auch zur Erziehung. Und so ist das eben auch in unserem Leben. Es kann das, das und das sein. Und dann auch Kombinationen. Ja, das Leben ist noch ein bisschen komplizierter als nur, wir können das mal so auseinanderhalten, aber dann gibt es auch Kombinationen. Aber das hilft uns eben nicht irgendwie so töricht zu urteilen und auch Menschen zu Unrecht eine Etikette oder eine Last anzuhängen, die ihnen das Leben noch schwerer macht, als was sie schon an Schwerem zu tragen haben, sondern dass wir auch ermutigen können. Nun sagt der Herr Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Beachten wir wieder, der mich gesandt hat, 42 Mal. 6 mal 7 mal wird im Johannesevangelium gesagt, dass der Herr Jesus vom Vater gesandt war in diese Welt. Und er muss wirken. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und wir haben gesehen, der Jesus hat auch in Johannes 5 schon erklärt, von Sabbatruhe ist bei Gott nicht mehr die Rede. Der Vater wirkt und der Sohn wirkt. Und in Jesaja 43 haben wir gesehen, dass Menschen durch ihre Sünde Gott eben Mühe und Arbeit bereitet haben. Und der Jesus ist gekommen, um zu wirken, aber er sagt, es kommt einmal die Nacht, da niemand wirken kann. Es gibt ein Lied, das genau das vertont. Auf, denn die Nacht wird kommen. Und später dann, da man nicht mehr wirken kann. Das ist auf diese Stelle hinbezogen. Und das bezieht sich auf die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Die große Drangsal. Dort wird man nicht mehr evangelisieren können. Das wird auch die Zeit des totalen Krieges werden. Die Welt wird in ein Chaos gestürzt werden, wie wir uns das nicht vorstellen können. Aber es wird ausführlich beschrieben in der Offenbarung und in vielen anderen prophetischen Abschnitten. Und der Überrest Israels, die 144.000, die nach der Entrückung, das Missionswerk der Gemeinde, das heute schon alle Nationen erreicht hat, nicht alle Menschen, aber alle Nationen, dieses Werk weiterführen. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Denn 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi wird der Antichrist das Götzenbild aufstellen, sagt Matthäus 24, Vers 13, auf dem Tempelplatz. Und dann muss der gläubige Überrest aus Judäa auf die Berge fliehen. Und sie werden dann über den Jordan nach Moab in die Wüste gehen. Und dort werden sie versorgt und sie können nicht mehr evangelisieren. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Vers 5. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Oh, sehen wir sind ja immer noch um die Zeit des Lauffestes. Und jetzt nimmt der Herr Jesus wieder Bezug auf diese Leuchter im Frauenvorhof. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, gesandt. Hebräisch Shiloach heißt gesandt. Ist also jetzt dieser Ausdruck, der eben 42 weitere Mal im Johannesevangelium verwendet wird, für die Tatsache, dass der ewige Sohn vom Vater in die Welt gesandt worden ist. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also der Herr Jesus bereitet eine Augensalbe, um den Blindgeborenen zu heilen. Ich meine, wir haben gesehen, der Herr Jesus hat einen Gelähmten geheilt. Aber der war nicht von Geburt an gelähmt, sondern der war einmal gesund und dann wurde er gelähmt. Und beim Gelähmten ist der Gedanke, er könnte wieder gehen, ist nicht so weit entfernt. Denn es kommt ja ganz darauf an, was genau geschehen ist bei der Lähmung. Und es gibt Leute, die eine gewisse Zeit gelähmt sind und dann wieder die Beweglichkeit bekommen. Ja? Zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Also wenn jemand einmal schon gehen konnte, gelähmt wird, dann ist das nicht so absolut undenkbar, dass jemand wieder gehen kann. Wenn jemand natürlich von Geburt an gelähmt ist und auch nie als Baby gehen lernen konnte, dann ist die Sache schon schwieriger. Und so ist es auch mit Erblindung, wenn jemand aus irgendeinem Grund blind wird und es kommt schon auch darauf an und da kann man einwirken und Blinde können geheilt werden. Das ist ja zum Beispiel die große Arbeit von der Christoffel-Mission. Mit sehr kleinen Eingriffen können die Enormes bewirken. Dass Leute, die blind geworden sind, sie arbeiten besonders in Indien zum Beispiel, ganz viele Leute haben das Augenlicht wieder bekommen. Aber jemand, der blind geboren war, wo wirklich von Grund auf, von den Funktionen her, eben die Funktionen fehlen, da soll wieder einer sehen. Wir werden gleich sehen, in diesem Kapitel, der Blindgeborene selbst sagt in Vers 32, von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Also dieses Wunder ist noch größer als das von einem Gelähmten. Aber der Herr hatte ja schon in Johannes 5 angekündigt. Er wird größere Werke tun, dass ihr euch verwundern werdet. Und es wird dann noch größer, kann man sagen, bei der Auferstehung von Lazarus in Lukas 11. Denn da ist einer nicht nur blind geworden mit dem Tod, sondern alles hat aufgehört. Wirklich tot. Und er war viertägig. Also schon der Verwesungsprozess war so deutlich eingesetzt. Und dieses Wunder ist dann noch größer, auf das ihr euch verwundert. Johannes 5. Nun, was bedeutet diese Augensalbe? Aus Erde, Speichel und so aufgestrichen und dann auswaschen mit Wasser aus dem Teich gesandt. Schon mal ein Hinweis. Der Speichel des Herrn Jesus, das ist wirklich ein Beweis dafür, dass er ein richtiger Mensch war. Nicht wahr? Ein gnostischer, falscher Jesus mit Scheinleib, da muss man nicht erwarten, dass der Speichel hat. Ja? Das ist wirklich menschlich. Das ist ein Beweis seines Menschseins. Und später in Johannes 19, wenn der Herr Jesus stirbt und ein Soldat mit dem Speer seine Seite öffnet, kommt Blut und Wasser heraus. Und zwar nach dem Tod, das Blut hat aufgehört zu zirkulieren, dann fallen die schweren Teile runter, ja, und dann gibt es eine Trennung zwischen den schweren Teilen und dann wird das Blut so eine helle Flüssigkeit. Wasser und Blut. Und auch das ist natürlich ein enormer Beweis, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch war, der wirkliches Blut in seinen Adern hatte und dass er auch wirklich gestorben ist, kein Scheintod. Denn die Trennung von der Flüssigkeit und den Festkörpern, die Blutsenkung, sagt man, ist der klare Beweis, dass der Tod eingetreten war und das Blut nicht mehr zirkulierte. Ja, und das im gleichen Evangelium, wo es darum geht, zu beweisen, der Herr Jesus wurde ein wahrer Mensch, er, der Gott ist, von Ewigkeit her. Und das ist jetzt noch kombiniert mit Erde. Und das drückt eben aus das Wunder von Johannes 1, Vers 14. Der Gott, der alles erschaffen hat, der den Himmel und die Erde erfüllt, Jeremia 23, der auch im Jenseits ist, ich wohne im Heiligtum und in der Höhe, Jesaja 57. Dieser Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und kam in diese Welt, auf diese Erde. Und diese Erde vermischt mit dem Speichel drückt aus, wie der Herr Jesus wirklich auf diese Erde kam als richtiger Mensch, um das Licht zu bringen. Solche, die in der Finsternis sind, eben, er war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet, haben wir im Vorwort gelesen. Und darum war das so wichtig, dass dieser Mensch durch dieses Zeichen sehend wurde und das Licht der Welt erkennen konnte. Er ging hin, wusch sich und kam wieder sehend. Ja, wir gehen ein bisschen weiter, da von der schönen Pforte, und sehen uns nochmals an, der Weg von der schönen Pforte, der Herr ging da vorüber, ja, er ging heraus und dann ging er vorüber, dann können wir etwa da den Blindgeborenen ansiedeln und dann sagt der Herr, geh nach Siloa und wasche dich. Und diese Treppe geht da runter zum Siloa-Teich beziehungsweise zum Siloa-Ritualbad. Das war ein öffentliches Ritualbad, wo man sich reinigen konnte. Diese Treppe runter war nicht so schwierig für den Blinden. Muss nicht sich da schwer irgendwie durch Straße und Abzweigung, nochmals Abzweigung und so, ohne GPS und ohne Karte, sondern ganz einfach da den Weg runter. Und da hat er sich da unten im Ritualbad gewaschen und wurde sehend. Nun, das löst etwas Unglaubliches aus. Vers 8. Die Nachbarn nun und die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Also der war immer so in der Nähe vom Tempeleingang, weil da die Leute ständig vorbeikamen, in den Tempel gingen, aus dem Tempel rausgingen. Und wenn sie schon in die Gegenwart Gottes gehen wollten, dann war das der Moment, um ihnen zu zeigen: Habt ihr auch Barmherzigkeit mit einem blinden Bettler? Ja, darum war er eben dort oben. Und die Leute sagen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Ja, so gehen die Menschen auseinander, wenn irgendetwas geschieht, was schwer zu erklären ist. Ja, das ist wahrscheinlich ein anderer. Ja? Das erinnert ganz an den Islam, wo gesagt wird: Ein anderer, der so ausgesehen hat wie Jesus, sei gekreuzigt worden. Ja? Nein, er sieht ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Ja? Der Jesus sagt in der Schrift, dass er, in Offenbarung 1, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Er sagt: Ich bin es. Ja? Der sagt hier: Ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Also wenn das Wunder schon geschehen ist, aber man möchte genau wissen, was ist da genau vorgegangen? Das muss man analysieren. Er antwortete: Ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh nach Siloa und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Fantastisch. Also so klar kann er das beschreiben. Ein kurzes Zeugnis. Andere würden dann Zeugnis machen von 10 Minuten. Ja? Er kann einfach sagen: Ein Mensch, genannt Jesus, übrigens, ein Mensch. Auch das betont wieder im Johannesevangelium. Das Wort wurde Fleisch. Ein Mensch, genannt Jesus. Und erklärt die einzelnen Schritte, wie das gegangen ist. Und es ist sehend geworden. Und sie sprachen zu ihm: Wo ist er? Er sagt: Ich weiß es nicht. Ja, er ist ja nach Siloa gegangen und dann hat er den Herrn nicht mehr gesehen. Jetzt weiß er nicht, wo er ist. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Ich meine, so etwas hat man noch nie erlebt. Ein Blindgeborener wird geheilt. Das hat keiner der Propheten im Alten Testament getan, ein solches Zeichen. Kein Elia, kein Elisa. Und auch Mose hat nie sowas gemacht. Also nur schon von daher müsste man sich überlegen, ist das der Messias? Und darum muss natürlich das von oberster Stelle, vom Sanhedrin her, überprüft werden. Jetzt kommt aber ein Problem. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und seine Augen auftat. Und das wäre nach rabbinischer Überlegung die Arbeit eines Apothekers. Eine Augensalbe wird zubereitet und die Arbeit, ja, eines Arztes, der dann die Weisung gibt, wie vorzugehen ist, um geheilt zu werden. Wie ausgerechnet am Sabbat. Aber ich war, da könnte jemand sagen, also dieser Mann aus Nazareth sucht immer die Konfrontation. Er könnte ja sagen: Einigen wir uns doch auf die Dinge, wo wir das alles gleich sehen. Es gibt so vieles in der Schrift, das sehen wir gleich. Aber so gewisse Dinge bei der Auslegung von Sabbat und so und wann steinigen, nicht ganz. Wieso macht der Herr Jesus das nicht am Montag oder am Dienstag? Schon wieder am Sabbat. Und es ist ja ganz klar, das ist programmiert, das gibt eine Konfrontation. Aber es musste diese Konfrontation geben. Denn er war das Licht, das in die Finsternis leuchtet. Und die Finsternis sollte sichtbar werden. Sonst wäre einfach alles vertuscht gewesen. Aber der Zustand Israels als Volk Gottes damals war geistlich echt schlecht und schlimm. Und das hat sich ja später gezeigt, dass dann eine so breite Masse den Messias nicht erkannte und nicht annahm. Also, wir gehen ganz kurz weiter. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und seine Augen auftat. Nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Die wollen also ganz genau untersuchen. Die wollen wissen, was ist da geschehen. Ich meine, ist da irgendwelche Zauberei im Spiel gewesen? Das Wie ist schon wichtig. Denn Zauberei, das wird durch das Gesetz ganz, ganz schwer verurteilt als böse Tat, als dämonische Tat, wie er sehend geworden sei. Ich aber sprach zu ihnen, er legte mir Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. Noch kürzeres Zeugnis. Aber wirklich unglaublich, der ist blind. Der hat nie schreiben gelernt. Mit Schreiben und Lesen wird die Sprache irgendwie noch geordneter und besser. Aber der hat einen Ausdruck, das ist einfach grandios. Er legte mir Brei auf die Augen. Ich wusch mich, ich sehe. So, alles klar. Nichts mit Zauberei, ja? Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Aber interessant, sie sagen mir ganz klar, er ist ein Mensch. Dieser Mensch. Aber er hält den Sabbat nicht. Sie sagen nicht nach unserer Auffassung, sondern sie sagen es, er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Also irgendwie passt das nicht zusammen. Aber warum kann er dann solche Zeichen tun, was kein anderer je getan hat? Kann man doch nicht einfach sagen, dass das ein sündiger Mensch ist. Und ja, aber dann müssen wir vielleicht sagen, dann ist vielleicht unsere Auslegung vom Sabbatgebot falsch. Ja, das wäre ja die Folge. Und es war Zwiespalt unter ihnen. Wieder gibt es Zwiespalt durch den Herrn Jesus. Aber nicht, weil er ein Spalter war, aber weil es darum ging, um die Wahrheit. Und man muss Stellung nehmen zur Wahrheit. Und das spaltet. Sie sagten nun zu den Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Jetzt wollen sie die Einschätzung hören von dem Blindgeborenen selbst. Interessant. Also wie er es gemacht hat, hat er gut erklärt. Wie beurteilst du das? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Das ist für ihn klar. Also ein Prophet ist er mindestens. So wie Elia oder Elisa. Und da fahren wir dann heute Abend weiter. Wir wollen noch zusammen.